Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Am Mikrofon begrüßt Sie Anne-Françoise Weber. Herzlich willkommen.
Wir könnten in dieser Kirchengemeinde, ich vermute in vielen anderen Gemeinden ist das ganz genauso, ohne die aktive Mitarbeit von Gemeindekirchenräten, die eben nicht nur mitbestimmen, sondern auch Aufgaben mittragen, könnten wir unsere Aufgaben überhaupt gar nicht mehr richtig erfüllen. Also das klingt jetzt negativ, ich meine das aber ganz positiv. Dieses Verantwortung auf viele Schultern verteilen steht uns aufgrund unseres demokratischen Aufbaus gut zu Gesicht und ist aber auch eine Stärke.
Das sagt Pfarrer Holger Dannenmann aus Berlin. In seiner evangelischen Kirche und überhaupt in Berlin und Brandenburg werden ab heute neue Gemeindekirchenräte gewählt. Was diese Leitung im Ehrenamt bedeutet, aber auch wie vermieden werden soll, dass da Menschen mit rechtsextremem Gedankengut da reinkommen, darum geht es im Schwerpunkt dieser Sendung. Vor kurzem war in Berlin ein Würdenträger zu Besuch, der sich als der islamische Kalif bezeichnet. Allerdings vertritt er eine bestimmte Strömung des Islam, die von den meisten anderen Muslimen nicht anerkannt wird, die Ahmadiyya. Ihr Name geht auf den Religionsgründer Mirza Ghulam Ahmad zurück. Er lebte Ende des 19. Jahrhunderts in Nordindien und sah sich in der Nachfolge Mohammeds als Prophet und als der verheißene Messias. Seine Nachfolger nennen sich Kalifen. Seit 2003 hat dieses Amt Mirza Masroor Ahmad inne, ein Urenkel des Gründers. Er wuchs in Pakistan auf, lebt seit seinem Amtsantritt in London und wirbt weltweit um die Anerkennung seines Zweigs der Ahmadiyya, also der Ahmadiyya Muslim Jamaat, wie sie offiziell heißt. Weltweit sollen der Gemeinschaft mehrere 10 Millionen Gläubige angehören, in Deutschland zwischen 30.000 und 50.000. Die Ahmadiyya bezeichnen sich als Reformmuslime. Ihr Motto lautet Liebe für alle, Hass für keinen. Sie betonen hierzulande ihre Loyalität zu Deutschland und sie gelten der Politik als verlässliche und offene Ansprechpartner. In den Bundesländern Hessen und Hamburg sind sie als erste islamische Körperschaft des öffentlichen Rechts anerkannt. Damit haben sie einen Status, der weit über ihren geringen Anteil von geschätzt 2% der muslimischen Bevölkerung in Deutschland hinausgeht. Gleichzeitig zeichnen sich die Ahmadiyya durch große Missionsbestrebungen aus. Sie sehen sich selbst als wertkonservativ, von Außenstehenden werden sie aber oft, besonders wegen der in ihrer Gemeinschaft gelebten Geschlechterrollen, auch als religiös fundamentalistisch bezeichnet. Da lohnt es sich doch, einmal das Oberhaupt selbst zu befragen. Ende Oktober hat der Kalif Mirza Masroor Ahmad vor Bundestagsabgeordneten und Vertretern der Zivilgesellschaft eine Rede zum Thema Islam und Europa gehalten. Bei diesem Besuch konnte ich den 69-Jährigen mit dem weißen Turban in Berlin für ein kurzes Interview treffen. Zunächst habe ich ihn gefragt, in Ihrer Rede über Islam und Europa haben Sie gesagt, der rasche Anstieg des Atheismus sei eine weitaus größere Bedrohung für Europa als der Islam. Und Sie haben Ihre Zuhörer aufgefordert, Menschen zurück zum Glauben zu bringen, sei es nun der Islam, das Judentum, das Christentum oder eine andere Religion. Warum sehen Sie moralische Werte bedroht, wenn Menschen nicht mehr religiös sind?
All the religious scriptures, Bible and the Holy Quran, have some moral values mentioned therein.
Alle religiösen Schriften, die Bibel und der Koran, erwähnen moralische Werte. Diese werden heute nicht mehr bewahrt. Zum Beispiel werden Eltern nicht mehr so respektiert wie früher oder wie es uns die Lehren sagen. Und vieles mehr wird nicht richtig verehrt. Für die Details ist hier keine Zeit. Aber wie Sie selbst feststellen können, gibt es einige moralische Werte in den religiösen Schriften. Man kann täglich in der Zeitung lesen, dass Kinder sagen, ihre Eltern würden sie schlecht behandeln, während Eltern einen anderen Standpunkt haben. Sie beginnen nun zu sagen, dass Kinder nicht so viel Freiheit haben sollten. Deswegen sage ich, dass moralische Werte nicht so respektiert werden, wie in den Heiligen Schriften verlangt.
In Ihrer Rede haben Sie die Notwendigkeit der Religionsfreiheit sehr betont und auch über die Verse im Koran gesprochen, die zur Toleranz aufrufen. Nun ist ja in manchen muslimisch geprägten Ländern die Toleranz gegenüber Minderheiten nicht so groß. Diese Erfahrung machen Sie ja auch als Ahmadiyya. Gibt denn die in Europa verbriefte Religionsfreiheit Ihrer Gemeinschaft die Möglichkeit, weiterzuwachsen?
You see, here at least you have one good plus point. That is freedom of speech and freedom of belief.
Hier wenigstens haben Sie einen positiven Punkt. Sie haben Religionsfreiheit und Meinungsfreiheit. Was immer man glaubt, kann man bekennen, ausdrücken und praktizieren. In manchen muslimischen Ländern wird dieses Recht verwehrt. Der Koran sagt, es gibt keinen Zwang in der Religion. Daran glauben wir auch. Gleichzeitig gilt, wir predigen und bekennen, was wir glauben, und wenn die Botschaft gut ist, dann mögen es die Menschen auch. Dann hoffe ich, dass die Menschen hier mit ihrem hohen Bildungsniveau merken, dass die islamischen Lehren gut für ihr spirituelles Vorankommen und ihre Rückkehr zur Religion sind. Deswegen hoffen wir, dass der Islam sich hier ausbreiten wird. Vorausgesetzt, Menschen interessieren sich für Religion.
Islam will grow here, provided people give attention towards religion.
Soweit ich weiß, dürfen Ahmadiyya-Muslime nicht außerhalb ihrer Gemeinschaft heiraten. Wie passt das denn mit der Religionsfreiheit zusammen? Gibt es da keine Wahlfreiheit?
It is not true in the total.
Das stimmt nicht ganz. Sehen Sie, Mädchen werden manchmal von Männern beeinflusst. Deswegen sagen wir, wenn ein Ahmadiyya-Mädchen außerhalb der Gemeinschaft heiratet, können äußere Einflüsse oder der Mann sie und ihre Kinder beeinflussen. Außerdem haben wir die Erfahrung gemacht, dass bei unterschiedlicher Religionszugehörigkeit in der Ehe nach einer gewissen Zeit eine Kluft entsteht und das Probleme im Haushalt mit sich bringt. Aber es gibt einige Mädchen, die mich um Erlaubnis bitten, außerhalb der Gemeinschaft zu heiraten, und ich gestatte es ihnen. Und es gibt eine beträchtliche Anzahl Ahmadi-Männer, die christliche Frauen oder Frauen anderer Religionszugehörigkeit geheiratet haben. Aber wir denken, dass ein gläubiger Muslim eine Person heiraten sollte, die an einen Gott glaubt und keine Götzen verehrt.
A believer, a Muslim, should marry a person who has a faith in one God and he's not the idol worshipper.
Ich habe gelesen, dass der erste Ort für Ahmadiyya-Frauen das Heim ist. Ist das Ihre Lehre oder ist das ein Vorurteil?
See, Islam has distributed the duties. Man should be earning hand.
Der Islam hat die Pflichten verteilt. Männer sollten Geld verdienen und den Haushalt finanzieren und Frauen sich um das Heim und die Erziehung der Kinder kümmern. Gleichzeitig verweigern wir Frauen nicht das Recht, Bildung zu erlangen. Es gibt Frauen, die Ingenieurinnen sind, Ärztinnen, Rechtsanwältinnen, Lehrerinnen oder sowas. Sie gehen nach draußen und machen ihre Arbeit. Aber wenn sie nach Hause kommen, müssen sie sich um den Haushalt kümmern. Das ist die Arbeitsteilung. Männer draußen, Frauen drinnen. Wenn eine Frau die Fähigkeiten hat, kann sie außer Haus arbeiten, aber sie muss auch ihren häuslichen Pflichten nachkommen. Das heißt nicht, dass Frauen nicht nach draußen gehen dürfen. Wir haben eine sehr aktive Frauenorganisation. Bei unseren großen Versammlungen organisieren die Frauen viel. Sie sind sehr aktiv in unseren Gemeinden. Sie haben ihre getrennten Treffen.
Hold their meetings outside. Their functions and they have their separate setup.
Aber warum getrennt? Das fragen sich viele Menschen in Deutschland.
We believe that women can flourish better without the shade of men.
Weil wir glauben, dass Frauen besser blühen können, wenn sie nicht im Schatten von Männern stehen. Wenn sie allein sind, können sie frei wachsen. Wenn man eine Blume in den Schatten eines Baumes pflanzt, kann sie nicht wachsen. Wir glauben, dass Frauen besser wachsen können, wenn sie in einem offenen Feld stehen und nicht im Schatten eines Mannes. Aber zugleich haben sie die gleichen Rechte wie Männer, das Recht, sich scheiden zu lassen, zu erben, etc. Frauen haben Rechte, die noch vor ein paar Jahrzehnten hier im Westen den Frauen verwehrt wurden. Wenn sie jetzt diese Rechte hier haben, können sie sich nicht als Pioniere aufführen. Es war der Islam, der den Frauen zuerst diese Rechte gegeben hat.
You cannot say that you are the champion of giving these rights to the women. It is the Islam who is the champion of giving these rights to the women.
Aber nach islamischem Recht erben Frauen nur die Hälfte dessen, was Männer erben.
Yes, that is the logic behind it. Because, as I have told you earlier, that man is considered to be the breadbasket.
Ja, dahinter steht eine Logik. Wie ich Ihnen vorhin gesagt habe, ist der Mann der Verdiener. Er ist verantwortlich für den Haushalt, nicht die Frau. Was sie verdient, ist für sie selbst. Sie muss es nicht für den Haushalt Mann oder Kinder ausgeben, sondern die Männer müssen Kinder und Haushalt versorgen. Was der Mann verdient, davon muss er einen Teil für seine Frau und die Kinder ausgeben. Das ist die Logik dahinter.
But whatever man is getting, he has to spend some on the wife and the children. This is the basic logic behind it, right?
Noch eine letzte Frage. 1989 zum 100. Geburtstag der Ahmadiyya-Gemeinschaft kündigte Ihr Vorgänger an, 100 Moscheen in Deutschland zu bauen. Gilt das immer noch? Zählen Sie jetzt die Moscheen hierzulande?
That was the initial target given to the German Jamaat.
Das war die ursprüngliche Vorgabe für die deutsche Ahmadiyya-Gemeinde. Das heißt nicht, dass sie nach der 100. Moschee aufhören sollten. Wir sollten auch dann weiter hier in Deutschland Moscheen bauen. Aber bisher ist das Ziel noch nicht erreicht. Deswegen konzentrieren wir uns jetzt darauf. Danach werde ich oder wer immer mein Nachfolger ist, ein neues Ziel ausgeben.
Das war ein Gespräch mit Mirza Masroor Ahmad, dem Kalifen der Ahmadiyya-Bewegung, anlässlich seines Berlin-Besuchs Ende Oktober. Gern hätte ich noch einige Fragen gestellt, aber sein Terminplan ließ es nicht zu. Es waren da noch viele Gespräche und Veranstaltungen an diesem Tag auf seinem Programm. So war das also nur ein kurzer Einblick in die Lehre dieses Mannes, dem die Ahmadiyya ihre Treue schwören, der aber für die allermeisten anderen Muslime keine religiöse Instanz ist. Sie hören Religionen im Deutschlandfunk Kultur. Ab heute und noch bis zum 24. November sind die rund 1 Million Gemeindemitglieder der, Achtung, Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-Schlesische Oberlausitz aufgerufen, ihre Gemeindekirchenräte zu wählen. Wir nehmen das zum Anlass, um einmal zu fragen, was diese Gremien eigentlich machen. Wie funktioniert Gemeindeleitung mit Ehrenamtlichen? Unser Autor Arne Sonntag ist selbst Ersatzältester, wie das heißt, und beschreibt, was sich dahinter verbirgt.
Ja, aber sind wir ja sowieso in der Notwendigkeit, an alle Leute nochmal eine Benachrichtigung zu schicken.
Sitzung des Gemeindekirchenrats der Jesus Christus Kirchengemeinde am 24. Oktober in Berlin-Kreuzberg. An diesem Abend geht es unter anderem um die Organisation der bevorstehenden Gemeindekirchenratswahl. In der Regel sind die Sitzungen des von Ehrenamtlichen getragenen Rates nicht öffentlich, aber diesmal sind zu Beginn auch hauptamtliche Mitarbeiter der Gemeinde geladen, um über ihre Arbeit zu berichten. Pfarrer Holger Dannenmann unterstreicht die wichtige Funktion des Leitungsgremiums.
Wir könnten in dieser Kirchengemeinde, ich vermute in vielen anderen Gemeinden ist das ganz genauso, ohne die aktive Mitarbeit von Gemeindekirchenräten, die eben nicht nur mitbestimmen, sondern auch Aufgaben mittragen, könnten wir unsere Aufgaben überhaupt gar nicht mehr richtig erfüllen. Also das klingt jetzt negativ, ich meine das aber ganz positiv. Dieses Verantwortung auf viele Schultern verteilen steht uns aufgrund unseres demokratischen Aufbaus gut zu Gesicht und ist aber auch eine Stärke.
Ein Gemeindekirchenrat muss aus mindestens 4 sogenannten Ältesten, also stimmberechtigten Mitgliedern, bestehen. Hinzu kommen Ersatzälteste, die die Ältesten vertreten und normalerweise an jeder Sitzung, in der Regel einmal im Monat, teilnehmen. Und natürlich der Pfarrer oder die Pfarrerin. Die Wahl der Mitglieder des Gemeindekirchenrats findet in der Evangelischen Landeskirche Berlin-Brandenburg-Schlesische Oberlausitz, kurz EGBO, alle 3 Jahre statt. Im Vergleich zu anderen evangelischen Landeskirchen ist dies ein ungewöhnlicher Turnus, wie Christian Stäblein, derzeitiger Propst und zukünftiger Bischof der EGBO, betont.
Es hat sich herausgestellt, dass diese 6-Jahresfristen, die in vielen Kirchen gelten, gerade auch für jüngere Menschen, die sozusagen eher projektorientiert denken, ein Hindernis sind beim Aufstellen. Insofern finde ich diese 3 Jahre nochmal einen wirklich guten Anreiz zu sagen, ich probiere das mal aus. Das ist ein Stück Arbeit, das ist ein Stück Verantwortung und das macht in der Regel ungeheuer viel Spaß.
Überhaupt zeigt man sich sehr aufgeschlossen für die Partizipation von jungen Leuten, wie die Oberkonsistorialrätin der Landeskirche Heike Koster unterstreicht.
Wahlberechtigt sind bei uns alle Gemeindeglieder, die älter als 14 Jahre sind. Wählbar ist man, wenn man älter als 16 ist. Ab dem ersten Tag, wo man Gemeindeglied ist und die Voraussetzung erfüllt, darf man sich aufstellen zur Wahl.
Diese Offenheit entspricht, so Christian Stäblein, zugleich dem zentralen Selbstverständnis der evangelischen Kirche.
Dieser in der Tat mit der Reformation eng verbundene Gedanke des Priestertums aller Getauften oder aller Glaubenden ist ein urevangelischer Gedanke, der in sich erstmal den theologischen Gedanken der Unmittelbarkeit zu Gott. Dass es also hier keine Priesterschicht gibt, keine Pfarrerinnenschicht, die alleine die Gemeinde leitet, sondern dass alle aus der Taufe kompetent und Gott unmittelbar kompetent dafür sind, Gemeinde zu leiten.
Und woher kommt die Bereitschaft, sich für ein solches Ehrenamt zu engagieren? Ich selbst bin Ersatzältester der Evangelischen Jesus-Christus-Kirchengemeinde in Berlin-Kreuzberg. Mir ging es dabei sicherlich wie vielen. In der Regel wird man direkt angesprochen, ob man sich nicht vorstellen könne, für eine solche Wahl zu kandidieren. Wenn man dann erst einmal Mitglied eines solchen Gremiums ist, ergeben sich im Laufe der Zeit besondere Aufgabenbereiche. Als Ersatzältester war ich unter anderem zu Beginn bei der Planung zur Kirchensanierung dabei und habe das Gremium zur Kirchenmusik unterstützt. Ferner haben wir in einem langen Prozess mit öffentlichen Diskussionsveranstaltungen und einer Wochenendklausur unter dem Titel »Kirche im Kiez« ein neues Leitbild für die Gemeinde formuliert. Die zurzeit ehrgeizigsten Projekte sind die Sanierung der Kirche mit dem dazugehörigen Gemeindezentrum und die Stärkung des kirchlichen Musiklebens. Vom Kindergartenkind bis zum Senior soll jeder die Gelegenheit haben, am Musikleben der Gemeinde teilzunehmen. An dieser Konzeption hat der Älteste Ralf Sick maßgeblich mitgewirkt, der beruflich die Bildungsarbeit eines großen sozialen Trägers koordiniert.
Ich glaube, Musik ist etwas, womit man in Kirche Brücken bauen kann. Gerade wenn man Kinder, junge Menschen anspricht, sie für Musik begeistert, auch wenn sie noch gar nicht so eng an der Kirche dran sind. Und wir erleben, wie das einen Gottesdienst auffrischt, wenn ein Kinderchor mit drin ist, wenn die Eltern mit dabei sind. Das ist eine ganz andere Atmosphäre. Und das mit nach vorne zu bringen, das freut mich wirklich unheimlich.
Sämtliche Tätigkeitsfelder und Projekte sind natürlich gebunden an eine solide Finanzplanung. Hier sind wir froh darüber, einen Wirtschaftsberater im Gemeindekirchenrat zu haben, der die Bilanzen immer im Auge hat. Selbst die Finanzierung der anstehenden Kirchensanierung gilt als gesichert. Angesichts schwindender Mitgliederzahlen müssen die meisten Gemeinden allerdings mit finanziellen Einbußen rechnen. Im Zentrum steht dabei eine kontroverse Debatte über mögliche Fusionen von Gemeinden, um dadurch Geld einzusparen. Allerdings können starke Gemeindekirchenräte, so die Erfahrung, durch ihr Engagement und ihre Kreativität dafür sorgen, dass die Anbindung der Menschen an die Kirche bestehen bleibt oder sogar weiter ausgebaut werden kann. Dies erfordert wiederum die Bereitschaft zu ehrenamtlichem Engagement. Für die Gemeindekirchenratsmitglieder Wolfgang Erler und Jutta Mielke ist das selbstverständlich.
Man ist in der Gemeinde und man hat Zeit oder beziehungsweise man nimmt sich die Zeit und sagt, nein, ich will mich engagieren, ich will das machen. Weil ich aus meinem Glauben heraus dieser Gemeinde auch letztendlich nicht nur als Konsument, sondern bitteschön auch als Produzent da was bringen will.
Ehrenamt, das macht ja was mit einem. Und was man auch, glaube ich, merkt, ist, dass viele Beteiligte auch viel schaffen können. Also das ist auch eine ganz großartige Erfahrung.
Wenn die Menschen erst einmal dabei sind, so die Erfahrung, dann kandidieren sie auch erneut. Nicht selten sogar über Jahrzehnte. Auch ich stelle mich wieder zur Wahl, denn hier hat man die Möglichkeit, als Laie zusammen mit den unterschiedlichsten Leuten Dinge mitzugestalten und mitzuentscheiden, die für die Gemeinde und damit auch für den Kiez von hoher Relevanz sind. Gleichzeitig gestaltet sich die Kandidatensuche in vielen Gemeinden nicht immer einfach. In meiner Gemeinde gibt es diesmal immerhin mehr Bewerber als Plätze, sodass es auch eine echte Wahl geben wird. Allerdings liegt die Wahlbeteiligung häufig unter 10%. Mal schauen, ob das Werben meiner Landeskirche gerade um die jungen Leute diesmal mehr Gemeindemitglieder zum Wählen bringt.
Jedenfalls sind diese Wahlen eine Möglichkeit, Kirche vor Ort demokratisch mitzugestalten. Über die Arbeit von Gemeindekirchenräten berichtete Arne Sonntag.
Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Von der Arbeit eines Gemeindekirchenrates haben wir soeben im Beitrag gehört. Jetzt wollen wir uns der Frage zuwenden, wie sehr denn dieses kirchliche Ehrenamt mit Politik zu tun hat. Denn es gibt da einen Satz in der Grundordnung der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-Schlesische Oberlausitz, kurz EGBO genannt. Und dieser Satz, der lautet: Älteste können nur Gemeindeglieder sein, die sich zu Wort und Sakrament halten und ihr Leben am Evangelium Jesu Christi ausrichten. Damit nicht vereinbar ist die Mitgliedschaft in oder die tätige Unterstützung von Gruppierungen, Organisationen oder Parteien, die menschenfeindliche Ziele verfolgen. Im März hat die Landeskirche dazu noch eine Handreichung für Gemeindekirchenräte vorgelegt. Darin werden dann die Kriterien für den Ausschluss vom Ältestenamt nochmal erläutert. Und gleichzeitig wurde ein Beauftragter zum Umgang mit gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit eingesetzt. Es ist Heinz-Joachim Lohmann. Er ist im Hauptberuf Studienleiter für demokratische Kultur und Kirche im ländlichen Raum an der Evangelischen Akademie zu Berlin. Er ist jetzt bei mir hier im Studio. Herr Lohmann, warum sah man da im Vorfeld der Gemeindekirchenratswahl die Notwendigkeit, noch so eine Handreichung nachzuschieben, in der ja ganz klar benannt wird, Mitgliedschaft oder tätige Unterstützung, zum Beispiel in der NPD, ist wirklich ein Ausschlussgrund. So jemand kann nicht für den Gemeindekirchenrat kandidieren. Bei der AfD reicht die reine Mitgliedschaft noch nicht. Hatten Sie den Eindruck, das muss man den Gemeinden mal an die Hand geben, damit die entscheiden können?
Also diese Grunddeutungsänderung wurde ja nicht für diese Gemeindekirchenratswahlen gemacht, sondern die letzten im Jahr 2013. Und man hat diese Grunddeutungsänderung 2012 gemacht, als wir noch mitten in den Rechtsextremismusdiskussionen drin standen. Die Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg hat sich ja seit den 90er Jahren ganz stark gegen Rechtsextremismus in Brandenburg engagiert, hat immer den Vorsitz im Aktionsbündnis gegen Gewalt, Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit des Landes inne gehabt.
Das waren eine Zeit lang auch Sie selbst?
Das war eine Zeit lang auch ich selbst, genau. Weswegen ich jetzt auch Studienleiter für demokratische Kultur und Kirche im ländlichen Raum an der Evangelischen Akademie bin. Und es gab einige Diskussionen, was ist, wenn NPD-Mitglieder versuchen, in Gemeindekirchenräte zu kommen. Und das wollten wir auf jeden Fall verhindern. Zu dieser Zeit war keineswegs absehbar, dass wir am rechten Rand eine Partei bekommen würden, bei der es nicht so eindeutig ist, ob sie jetzt radikal konservativ, weit rechts oder rechtsextrem ist, wo man sich immer von Fall zu Fall anschauen muss, mit wem hat man es jetzt zu tun, welche Positionen sind gerade noch hinnehmbar und welche sind völlig jenseits jegliche Akzeptanz durch christliche Standpunkte.
Und deswegen also diese Handreichung. Aber wie kann denn eine Gemeinde überhaupt rausfinden, was die Überzeugungen der Menschen sind?
Auch die Handreichung gab es schon 2013. Die mussten wir nur jetzt überarbeiten, ergänzen, weil verständlicherweise nun der Verdacht im Raum stand, dass wir generell sofort uns von allen AfD-Mitgliedschaften im Raum der Kirche trennen wollten. Aber diese Handreichung sagt ja, und das haben Sie ja deutlich vorgelesen, genau das soll nicht der Fall sein. Es soll eine Einzelfallprüfung sein. Es soll auf jeden Fall sichergestellt werden, dass Leute, die Asylbewerberwohnheime anzünden oder Ausländer rausschreien, nicht in Gemeindekirchenräte kommen. Ich glaube, flächendeckend engagieren sich Gemeindekirchenräte sehr für die Willkommenskultur von Flüchtlingen. Und das möchten wir eigentlich auch beibehalten.
Aber wenn man nun einen Zweifel hat in einer Gemeinde, da kommt jemand und sagt, ich würde mich gern engagieren, hat sich vielleicht auch vorher schon im Ehrenamt engagiert, will sich jetzt als Kandidat aufstellen lassen, aber man hat so einen leichten Zweifel. Was macht man denn dann? Muss man den Menschen ja irgendwie erstmal hinterher spionieren. Ihnen wurde da Gesinnungsschnüffelei vorgeworfen. Das ist natürlich ein ganz furchtbarer Begriff. Aber wie kommt man da überhaupt ran an die Überzeugung von diesen Menschen, wenn die sie jetzt nicht gerade sehr sichtbar vor sich hertragen?
Also Träger der Handlung, Träger der Entscheidung ist immer der Gemeindekirchenrat vor Ort. Wenn der Gemeindekirchenrat vor Ort Zweifel an der christlichen Grundeinstellung der Kandidatin oder des Kandidaten hat, dann kann er tätig werden. Aber da muss er auch zunächst einmal von sich aus ein Gespräch führen und sagen, hör zu, wie stehst du dazu? Also wir haben hier ein ganz starkes Engagement beim Willkommen von Flüchtlingen. Wir wissen also, dass du ständig über Flüchtlinge herziehst. Wie willst du künftig damit umgehen? Und man muss ja ganz viel vor Ort klären. Und erst in dem Moment, wo Klärungen vor Ort nicht mehr möglich sind, wird eine andere Instanz eingeschaltet.
Und diese Instanz können dann Sie sein?
Das kann dann ich sein, das kann auch der Superintendent sein. In der alten Handreichung waren es die Superintendentinnen und Superintendenten. Aber wir hatten den Eindruck, dass im Extremfall es auch ganz schnell zu Interessenkonflikten da kommen kann. Und dass es besser ist, jemanden zu haben, der ein bisschen weiter weg ist und vor Ort nicht integriert ist.
Nun ist ja ab heute Gemeindekirchenratswahl in der EGPO, das heißt, die Kandidaten sind alle aufgestellt. Kam denn eine Gemeinde auf Sie zu mit so einem Fall?
Es gab null Anfragen.
Und was heißt das? Heißt das, das ist wirklich kein Thema der die gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit? Ich merke ja, dass es sehr darum geht, da die Begriffe auseinanderzuhalten. Aber selbst das ist doch schwer vorstellbar. Ich meine, in Brandenburg sind neonazistische Vereinigungen aktiv. Bei der AfD haben wir jetzt klargestellt, das ist nicht unbedingt jedes Mitglied rechtsextrem oder gruppenbezogen menschenfeindlich. Trotzdem gibt es da auch Flügel, die in diese Richtung gehen. Wenn die nun 23,5% als Partei bekommen haben, ist es doch unwahrscheinlich, dass es da nicht in Kirchengemeinden auch Menschen gibt, die auch so einen Gedankengut mit sich rumtragen, oder?
Also, dass es in Kirchengemeinden Menschen gibt, die diesem Gedankengut nahestehen, das glaube ich sofort. Inwieweit dieses Gedankengut auch in den Gremien der evangelischen Kirche vertreten ist, da wäre ich vorsichtiger, da bin ich mir nicht sicher. Ausschließen kann man es nicht, und auch, dass es keine Anfragen gab, heißt nicht, dass es das nicht gibt. Auf der anderen Seite habe ich schon den Eindruck, dass es in Fragen der Willkommenskultur, in Fragen der Migrationsfreundlichkeit, in Fragen auch des Klimaschutzes eigentlich eine breite Mehrheit der Gremien der evangelischen Kirche gibt. Also wenn Sie auf die Frühjahrssynode zurückschauen, da hat die Synode das Papier Haltung zeigen diskutiert, wo es um Klimaschutz ging, wo es um bezahlbare Mieten ging, wo es um Migrationsfreundlichkeit ging.
Synode ist das Kirchenparlament, müssen wir, genau, glaube ich, kurz Synode, mal einschieben.
Die Landessynode ist das Kirchenparlament, und dieses Kirchenparlament ist ja zusammengesetzt aus Mitgliedern von Gemeindekirchenräten. In diesem Kirchenparlament kann niemand sitzen, der nicht auch zu Hause im Gemeindekirchenrat sitzt. Und dieses Papier Haltung zeigen ging einstimmig durch. Also es gab 2 Enthaltungen, der Rest der Synode war dafür, das ist einstimmig. Und von daher würde ich jetzt mal sagen, dass die übergroße Mehrheit der Gremien in der evangelischen Kirche, Berlin-Brandenburg, Schlesische Oberlausitz, diesem Gedankengut sehr ferne steht.
Das ist ja aber für manche Leute auch ein Problem, dass sie den Eindruck haben, es sei so eine Meinungsdominanz in der evangelischen Kirche. Die Thüringer Landtagsfraktion der AfD hat ja im Juni ein sogenanntes Kirchenpapier vorgelegt, und da wurde dann ganz kräftig gegen die evangelische Kirche ausgeteilt und ihr angeblicher Pakt mit dem Zeitgeist und den Mächtigen gewettert. Ist es auch Aufgabe der Kirche, eine Meinungsvielfalt abzubilden, und ist das dann schwierig, wenn man andererseits sagt, wir haben aber bestimmte Standards, unter die gehen wir nicht? Also wie stellen Sie das in Verhältnis? Einerseits Vielfalt zulassen und sich streiten und andererseits eben doch eine Meinung haben, die einfach, weil man sagt, sie gründet auf der christlichen Religion, diese Grundkonsens, den wollen wir jedenfalls nicht verlassen?
Also Meinungsfreiheit heißt ja nicht, dass man alles sagen darf. Und wir haben ja in der jüngsten Zeit viele Entgleisungen gehabt, die eigentlich jenseits des Sagbaren sind. Wenn man früher gesagt hat, man wird doch nochmal sagen dürfen, sagt man heute, wir sagen jetzt aber. Und da ist schon die Frage, also ob alles Rechtsextreme und Menschenverachtende wirklich seinen Platz in die Öffentlichkeit finden darf. Und da würde ich sagen, kann es nicht der Standpunkt der Kirche sein, dass das so ist. Also wir haben in unserem Kommentar zu diesem Kirchenpapier ja gesagt, also unser Maßstab ist, was den Geringsten meiner Brüder und Schwestern getan hast, hast du mir getan. Und wir hoffen auf ein Reich, in dem jeder unter seinem Weinstock und Feigenbaum sitzen wird und jeder im Lichte seines Gottes wandeln und wir alle miteinander auskommen. Das ist so ein bisschen unsere Zielformulierung. Und von daher halte ich es für wichtig, dass wir uns als Kirche da abgrenzen. Wir werden niemanden rausschmeißen können, der das nicht so sieht, aber von dem, der es anders sieht, erwarten wir schon auch, dass er auf biblischem Boden begründet, warum er oder sie es anders sieht. Und dann müssen wir in eine Auseinandersetzung hineinkommen. Dieses Kirchenpapier der AfD wirft ja sehr atemberaubend das Kaiserreich, die Nazi-Diktatur und unsere heutige demokratische Struktur in einen Topf und sagt, das ist alles Diktatur. Und ob das in den Bereich des Sagbaren gehört, darüber wird man sich schon streiten dürfen. Und wir sagen ja dagegen, dass wir gerade am Ende des Übergangs von der Monarchie zur Demokratie den großen Fehler gemacht haben, die Demokratie nicht zu unterstützen.
Das lese ich jetzt mal vor. Die Sünde von 1919 bestand in der Ablehnung des demokratischen Staates durch die evangelische Kirche. Damit wurde die Verwechslung des Vaters Jesu Christi mit einem deutschen Nationalgott aufrechterhalten. Zu diesem nationalen Götzen möchte die AfD die evangelische Kirche wieder zurückführen. Das sind ja harte Worte. Also da klingt es auch nicht mehr so, als ob man irgendwie noch diskutieren könnte, sondern dass die evangelische Kirche keinen Nationalgott haben will, ist klar. Wenn die AfD den haben will, dann hat man ja eigentlich keine gemeinsame Grundlage mehr, oder?
Na, jetzt warten wir mal ab, was die AfD dazu sagt. Bis jetzt gibt es noch keine Antwort dazu. Aber also bei den Äußerungen vieler Vertreter, nicht aller, geht es ja vor allem darum, wieder so etwas wie eine Mauer zu haben, die nach einer Seite dicht ist und nach einer Seite durchlässig. Also wir, die drin sind, dürfen überall in die Welt hinfahren, wieder zurückkommen. Aber jeder, der draußen ist, darf nicht rein. Und wird mit Schusswaffengewalt davon abgehalten. Und wenn sozusagen christlicher Glaube dazu dienen soll, den inneren Zusammenhalt innerhalb der Mauer aufrechtzuerhalten, dann kann das nicht unsere Zielformulierung sein. Und dagegen müssen wir uns wehren. Also christlicher Glaube ist von Anfang an eigentlich eine Sammlungsbewegung aus vielen verschiedenen Völkern, Nationen, aus vielen verschiedenen Herkünften, also die gemeinsam eine neue Ausrichtung haben. Also das ist das auch, was wir nach dem Zweiten Weltkrieg gelernt haben. Also daran wollen wir festhalten und dazu wollen wir auch stehen. Und wenn jemand denkt, also das christliche Glaube was anderes ist, dann soll er es sagen und auch begründen. Und dann, wie gesagt, dann können wir in eine Auseinandersetzung gehen. Aber es müsste dann schon auch erstmal bewiesen werden. Ich glaube nicht, dass Auseinandersetzung so funktioniert, dass wir alle auf dem niedrigsten Level gemeinsam anfangen und uns dann irgendwo einander annähern, sondern also die AfD hat gesagt, ihr passt euch immer an den Zeitgeist an. Wir sagen, ihr seid eine Truppe von Putschisten, die uns in ihr Boot ziehen will und das wollen wir nicht. Aber dass wir innerhalb der Gemeinden eine verstärkte Auseinandersetzung kriegen werden, um die richtige Auslegung des christlichen Glaubens und um die Frage, also zwischen Weltoffenheit und Geschlossenheit, da bin ich mir ziemlich sicher. Also letztendlich müssen wir ja auch darauf vorbereitet sein. Wir müssen mit unseren Standpunkten darauf vorbereitet sein und sagen zu können, also das ist für uns das, was gilt. Und wenn für euch was anderes gilt, dann müsst ihr schon begründen, warum für euch was anderes gilt. Also jetzt nur jede Verschwörungstheorie mit dem Vorsatz, weil ich an Gott glaube, funktioniert nicht.
Wenn wir jetzt nochmal in den Alltag der Kirchengemeinden, gerade im ländlichen Raum, zurückgehen, man hört ja durchaus auch von Siedlungsbestrebungen von ganz rechtsextremen Gruppen, also das ist jetzt weit weg von der AfD, die einfach versuchen, da auf dem platten Land ihre Strukturen aufzubauen und die sich dann ja engagieren, also die vielleicht beitragen dazu, dass es einen neuen Kindergarten gibt oder so etwas. Können Sie da auch Handreichung geben für die Kirchengemeinden, wie die vorgehen mit einem plötzlich neuen Partner, der möglicherweise was Ähnliches will, also die Infrastruktur unterstützen, das Dorfleben bereichern und so weiter, aber der inhaltlich wo ganz anders steht, vielleicht aber gar nicht erstmal als solcher zu erkennen ist?
Also wo so etwas passiert, dann ist das kein Fall für eine Handreichung aus Papier, sondern dann muss man mit den Leuten vor Ort gucken, also was passiert hier gerade. Welche Übernahmebestrebungen gibt es? Wie können wir diesen Übernahmebestrebungen entgegentreten? Ist die Lage wirklich so schlimm wie beschrieben? Oder kann man nicht in den normalen politischen Strukturen Verbesserungen herstellen? Wie stärken wir die zivilgesellschaftlichen Kräfte vor Ort in Gegenden mit stark rechtsextremer Präsenz? Ist die Kirchengemeinde häufig die, die sozusagen die Bundesseite mit anführt und der bunten Seite Raum gibt und sich bemüht, das Nationalsozialistische, das Völkische auch zurückzudrängen.
Vielen Dank, Heinz-Joachim Lohmann, Studienleiter an der Evangelischen Akademie zu Berlin und Beauftragter der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-Schlesische Oberlausitz zum Umgang mit gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit. Sollten sich Mitglieder einer Kirchengemeinde als Christinnen und Christen bezeichnen oder doch lieber als ChristInnen mit einer durch Unterstrich markierten Pause, dem sogenannten Gender Gap? Die Frage nach einer geschlechtergerechten Sprache, die stellt sich heute im Alltag vieler Institutionen. Auch die Kirchen machen da keine Ausnahme. Und es geht eben nicht nur darum, ob biblische Briefe Brüder und Schwestern anreden, wie es die neueren Bibelübersetzungen zum Teil wiedergeben. Die Frage ist auch, wie man verschiedenen Geschlechtern im kirchlichen Kommunikationsalltag gerecht wird. Josephine Janert ist dem nachgegangen.
Wir haben aber selber zum Beispiel einen großen Fehler auch gemacht. Wir haben einen Brief unseres Bischofs verschickt an alle katholischen Haushalte und haben dann, um zu sparen, den Brief an den Haushaltsvorstand geschickt. Das ist der älteste Katholik in der Familie. Und wenn der Mann älter war, hat die Frau keinen Brief bekommen. Und da haben wir zu Recht empörte Reaktionen von Frauen bekommen. Da hat man gesagt, das kann nicht sein. Bei uns in der Familie geht sowieso nur noch ich in die Kirche. Und ausgerechnet dann kriegt mein Mann den Brief. Das darf ja wohl nicht sein.
Stefan Förner ist Pressesprecher des Erzbistums Berlin. Zwar werden in der katholischen Kirche nach wie vor nur Männer zu Priestern geweiht, doch in Berlin und in vielen anderen Bistümern ist man sich bewusst, dass man ohne die Frauen nicht weit käme. Als Ordensfrauen, Gemeindereferentinnen, Ministrantinnen und Gottesdienstbesucherinnen prägen sie das Bild der Kirche. Und so sprechen viele katholische Priester die Menschen in der Heiligen Messe nicht mehr mit Liebe Brüder an, sondern mit Liebe Brüder und Schwestern. Von den Bemühungen, beide Geschlechter anzureden, zeugt schon ein Amtsblatt des Erzbistums Berlin aus dem Jahr 2008. Stefan Förner zitiert:
In allen Dokumenten und Schreiben des Erzbischöflichen Ordinariates Berlin ist die Bezeichnung von Personen und Stellen, sofern nichts anderes angezeigt ist, die weibliche und männliche Form anzuwenden, damit sich Frauen und Männer stets gleichzeitig angesprochen fühlen. Folgende Schreibweisen können dabei gewählt werden: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Mitarbeiter-Innen, beziehungsweise Mitarbeitende.
Doch die Sprachregelung hat sich bislang nicht vollständig durchgesetzt. In Pfarrbriefen und anderen Publikationen finden sich nach wie vor Texte, in denen nur die männliche Form verwendet wird. Da ist das Erzbistum tolerant. Claudia Janssen ist Professorin an der Kirchlichen Hochschule in Wuppertal-Bethel, wo unter anderem evangelische Pfarrerinnen und Pfarrer ausgebildet werden. Janssen ist Mitherausgeberin einer Bibel in gerechter Sprache. Die Übersetzerinnen und Übersetzer wollten Frauen und Männern gleichermaßen gerecht werden.
Sprache zeigt, wie die Wirklichkeit ist, bildet sie ab, und Sprache hat auch immer das Potenzial, Wirklichkeit zu verändern. Und dieses Veränderungspotenzial interessiert mich auch sehr. Und ich fand es jetzt spannend in den letzten Monaten, die Kapitänin ist plötzlich im Blick, die Frau Rackete. Bei Kapitän hat man sich immer so einen bärtigen Seebär mit Pfeife, und plötzlich tritt eine ganz andere Figur auf und dann merkt man plötzlich, wie einzelne Begriffe, Wörter so mit inneren Bildern gefüllt werden. Und wenn die in Bewegung kommen, dann denken wir ganz neu über Frauenrollen, Männerrollen.
Die Bibel in gerechter Sprache erschien 2006. Von Christinnen und Christen zu reden, geht Claudia Janssen inzwischen nicht mehr weit genug. Sie will auch Menschen einbeziehen, die sich nicht eindeutig auf ein Geschlecht festlegen. Dafür macht sie eine Pause mitten im Wort.
ChristInnen, KatholikInnen, ProtestantInnen, dieser Zwischenraum, das Sternchen, der Gender Gap, sagt ja, es gibt mehr als diese zwei Geschlechter. Und ja, Sprache kann auch Räume öffnen, dass diese Menschen sichtbar werden. Dieser kleine Moment des Innehaltens verändert schon etwas. Das finde ich wunderbar. Das ist kreativ, auch ein bisschen, ja, sperrig.
Janssen plädiert dafür, dass der Gemeindekirchenrat oder ein anderes Gremium für die jeweilige Gemeinde entscheidet, welche sprachliche Form sie fortan nutzt. Binnen-I, Gender Gap oder Sternchen.
Es ist jetzt eine Positionierung, wenn ich nur männliche Formen benutze. Dass dieser Prozess der letzten 30 Jahre macht es nötig, dass diejenigen, die sagen, ich möchte bei dieser Sprache bleiben, es begründen.
Solche Positionen gehen anderen Menschen hingegen zu weit. Benutzen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Erzbistums Berlin eine gendergerechte Form, hagelt es bisweilen Beschimpfungen in den sozialen Medien. Einige Schreiber erinnern daran, dass sich Papst Franziskus erst im Juni zu dem geäußert hat, was er eine Gender-Ideologie nennt. Der Mann in Rom verurteilt Versuche, Zitat,
die Unterschiede zwischen Mann und Frau auszulöschen, indem man sie als bloße historisch-kulturelle Konditionierung versteht.
Stefan Förner?
Ich merke bei vielen eine große Verunsicherung, wie man es jetzt richtig macht. Die Furcht, in so eine Gender-Falle zu tappen, die gerade von konservativ-katholischen Kreisen dann sofort identifiziert wird. Der Papst hat es doch verboten, ihr mit eurem Gender-Sternchen. Das ist nicht biblisch, das ist nicht katholisch. Lasst es doch gefälligst sein. Ich sehe keinen Widerspruch zur Position des Papstes. Wenn der Papst sich über ideologische Aspekte bei dieser Gender-Debatte kritisch äußert, ist es was völlig anderes, als dass man Männer und Frauen in gleicher Weise meint. Es gibt auch kein Argument, das man dagegen nennen könnte.
Die Theologin Claudia Janssen denkt inzwischen noch weiter. In der Bibel steht zwar, du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, doch viele Menschen stellen sich Gott als Mann vor. Janssen hingegen meint,
Gott stellt sich Mose am Dornbusch mit der Stimme vor und sagt, ich bin der ich bin seiend, ich bin die ich sein werde. Gott als Burg kennen wir, als Henne, als Quelle, als Ursprung. Gott, der du mich gerettet hast, Gott, die du mich beschützt. Ich würde nicht auf Gott, Göttin, mich festlegen wollen. Also Gott hat einen Eigennamen, aber kein Geschlecht.
Sagt die evangelische Theologin Claudia Janssen. Josephine Janert hat darüber berichtet, welche Fragen zur gendergerechten Sprache sich in Kirche und Theologie stellen. Und an dieser Stelle verabschiedet sich Anne-Françoise Weber und wünscht Ihnen noch einen schönen Tag.